So, herzlich willkommen zum letzten Vortrag in unserer Vormittagssession Internet der Dinge. Die letzte Frage war eigentlich schon die Überleitung vom letzten Vortrag zum jetzigen Vortrag. Es geht um Sicherheit. Herzlich willkommen, Alexander Schreiber, zum Thema Sicherheit in Protokoll.
Hallo und herzlich willkommen. Thema ist Internet of Secured Things. Wohlgemerkt nicht Internet of Secure Things. Wichtiger Unterschied. Oder auch mein Projekt wird nicht Teil des Problems. Um welches Problem es geht, dazu kommen wir gleich. Zur Übersicht der Struktur, wir fangen an mit der... Machen wir mal. Okay.
So, reden wir jetzt nochmal.
Ist es besser so? Passt das? Immer noch zu leise, okay.
Ja, nee.
Nicht so laut Musik hören. Besser?
Ja, so. Ich spreche mal einfach ein bisschen mehr nach unten.
Okay. Also ich versuche dann mal mit dem Fußboden zu reden, in Hoffnung, dass ihr das dann versteht. Okay, also kurze Übersicht. Internet of Things, was ist das eigentlich? Was gibt es da für Probleme, mögliche und reelle? Das eigene Projekt, was könnte dein Beispielprojekt sein? Welche Bedrohungsszenarien gibt es? Worauf muss man sich einstellen? Ein paar grundsätzliche Dinge und wie man das im Grundsatz aufbaut. Und schließlich war Teil 3. Wir haben existierende Geräte. Eine kleine Übersicht über das, was da notwendig ist und wie kann man sowas einigermaßen abgesichert betreiben. Ich beschäftige mich seit mittlerweile, na gut, 20, 25 Jahren mit Linux, bin als Systemingenieur in Zürich tätig und habe den einen oder anderen Computer zu Hause. Wie sicherlich viele ja auch. Fangen wir an, Internet of Things. Erstmal schön bunt und grafisch. Wir haben die Welt und viele, viele Dinge. Was heißt es nur in Worten? Internet of Things heißt nichts anderes als, wir haben Computer überall, in allen möglichen alltäglichen Gegenständen. Wir haben sie in Fernsehgeräten, als Smart-TVs, mit Kamera, wo da haben sie eine Kamera, ein Mikrofon, eine Wi-Fi-Anbindung, vielleicht eine Ethernet-Schnittstelle. Wir haben sie im Türschloss mit sogenannten Smart-Locks. Wir haben sie in Beleuchtungstechnik, wo man so wunderschöne, bunte LED-Lampen mit dem Telefon per Wi-Fi steuern kann. Es gibt Smart Assistants wie Alexa und Co., wie sie alle heißen. Aber es gibt außerdem noch eine viel größere Dimension im industriellen Bereich. Sensornetzwerke für Industrie und Landwirtschaft, die noch viel größer sind. Es gibt vernetzte Computer und Fahrzeuge, wo man eigentlich schon sagen kann, das ist eigentlich kein Auto mehr. Das ist eigentlich eine Sammlung von Computern, die zufällig auch durch die Gegend fahren. Guckt euch mal ein typisches Auto an. Da sind mittlerweile ein Dutzend Computer drin in aktuellen Geräten. Nach Expertenschätzungen sieht das so aus, dass sich das bis 2020 so ca. 30 Billionen Geräte unterwegs sein sollen. Und das fängt an von ganz winzigen Mikrocontrollern, die irgendwo was machen und da irgendwas an seinen Bestwert erfassen und die irgendwie per Low-Power-Netzwerk weiterreichen, bis hin zu kompletten Kontrollsystemen. Schöne neue Welt. Es gibt auch so viele Dinge, die man da möglich finden. Man kann die Wohnung und das Haus vom Urlaub aus beobachten und zum Beispiel mit der Kamera gucken, ob der Nachbar sich schon wieder im Garten zu schaffen macht. Man kann die Heizung remote steuern. Das heißt, ja, also ich habe jetzt eine halbe Stunde Arbeitsschluss. Die Heizung habe ich, als ich zur Arbeit gegangen bin, runtergedreht. Drehe mir die Heizung, war ein bisschen hoch jetzt. Und wenn ich zu Hause bin, ist die Wohnung schön warm und spare ein bisschen Energie. Praktisch. Oder der Mann vom Elektrizitätswerk muss nicht mehr regelmäßig ins Haus, um den Stromverbrauch abzulesen. Ist da auch ganz nett. Man kann, also wie schon erwähnt, tolle bunte Lichter mit Smartphone steuern, die auch auf Akustik reagieren und je nach Tagesstimmung dann abends ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr rot und so weiter. Ganz tolle Sache. Smart Locks sind eine ganz tolle Geschichte. Man braucht keinen Schlüssel mitnehmen. Man kann auch anderen Leuten zeitlich begrenzten Zugang geben und braucht ihnen keinen Schlüssel geben, den sie vielleicht kopieren könnten. Ja, wunderbar. Oder man kann einfach nur auf Zuruf Sachen bestellen, zum Beispiel mit Alexa, wo man einfach sagt, ja, bestellen wir mal das Zeug und zwei Tage später wird es geliefert. Und viele andere tolle Sachen. Ist doch alles wunderbar, oder? Spitze. Oder auch nicht. Es gibt halt das eine oder andere Problem, was alles schon passiert ist. Das fängt damit an, dass die Geräte auf Third-Party-APIs aufbauen, von anderen Projekten und Diensten nutzen, die dann irgendwann eingestellt werden. Und bestimmte Funktionen gehen dann einfach nicht mehr. oder das Gerät funktioniert nur mit einer entsprechend großen Cloud-Lösung im Hintergrund und das Gerät einfach nur dummes Frontend ist und die eigentliche Intelligenz sitzt beim Hersteller auf deren Cloud-Servern. Und nach ein paar Jahren sagt der Hersteller, ja, die Produktlinie ist nicht mehr profitabel, wir kündigen das ab. Und dann kann man das Gerät, so wie es ist, direkt zum Elektronikrecycling geben, weil das tut nichts mehr als Strom fressen. Es funktioniert nicht mehr. Oder das Gerät verlangt zwingend Internetzugang und stellt seine Funktion in dem Moment ein, wo es keinen Internetzugang mehr hat. Und auch sehr beliebt, es kommt ein Software-Update und danach geht nichts mehr. Zum Beispiel bei Smart Locks kann das sehr unangenehm werden. Da gibt es ein schönes Beispiel später noch. Das waren die nicht sicherheitsrelevanten Probleme. Es gibt aber sicherheitsrelevante Probleme. Das fängt damit an, Software-Updates. Wer von euch hat Geräte im Einsatz zu Hause, die man im weitesten Sinne als Internet of Things betrachten kann? Okay. Lasst mal die Hände oben. Hände oben lassen, wer weiß, wie man auf dem Ding die Firmware aktualisiert? Wie man auf diesem IoT-Gerät die Firmware aktualisiert, also neue Software einspielt. Hände oben lassen, wer das schon mal gemacht hat. Mehr als einmal? Okay, es wird mächtig dünn. Das ist das erste Problem. Es gibt entweder gar keine Software-Updates oder nur selten welche. Und das fängt schon mal damit an, weiß der End-User, wie man das macht? Nicht unbedingt. Kurz gesagt, lass uns einfach mal Geräte direkt ins Internet hängen, ohne irgendwelche Absicherungen, ohne Updates. Was kann schon passieren? Ich habe da eine Liste, was da passiert ist und nicht nur passieren kann. Also es gibt Analysen, wonach man gesagt wird, dass etwa 87% der IoT-Geräte genau deswegen als angreifbar eingestuft werden, weil da Softwarestände von vor 5 Jahren laufen, die damals schon bekannt vorletzt angreifbar waren, weil da elementare Programmierfehler eingebaut sind und so weiter. Als Resultat sind IoT-Geräte zum Beispiel von Angriffen übernehmbar, wie zum Beispiel dem MirrorEye-Botnet. Oder auch sehr beliebt für Dinge mit Mikrofon und Kamera, die werden übernommen und dann hat man eine prima Wanze, mit der man jemanden ins Wohnzimmer gucken kann. Spitze. Oder es geht darum, dass da interessante Daten laufen, die dann halt zum Beispiel Positionsdaten oder Anwesen oder zum Beispiel auch Daten, auf die man Rückschlüsse ziehen kann, ist da jemand zu Hause oder nicht? Und die werden der Einfachheit halber per HTTP übertragen. Wer wird schon mitlesen? Mal ein paar ganz konkrete, reelle Beispiele, was wirklich passiert ist. Lockstate.com baut Smart Locks. Die ersetzen quasi das normale Türschloss mit einem Smart Lock. Da kann man einem Gast zum Beispiel auf 3 Tage beschränkten Zugang geben. Das gibt man, hier hast du eine PIN und nach 3 Tagen funktioniert das automatisch nicht mehr, wenn der ausgezogen ist. Wird es wohl gerne für Airbnb und so weiter verwendet. Ja, die hatten leider ein schlechtes Update. Als Resultat sind 500 von den Dingern zerstört worden, weil das Update definitiv dazu geführt hat, dass das Gerät auch noch ein Reset nicht mehr funktioniert hat. Tot. Zum Glück sind die Fail Closed gefahren, das heißt, die sind beim Ausfall war die Tür zu. Ist also nicht so gewesen, Smart Lock geht kaputt, Tür ist offen, jeder kann reinspazieren. Immerhin etwas, aber 500 Kunden betroffen und bis man dann einen Ersatz gekriegt hat, das hat dann wohl 1-2 Wochen gedauert. Blöd, wenn man gerade irgendwo draußen unterwegs ist und einen Schlüssel nicht mit hat. Freut sich dafür der Schlüsseldienst. Oder das MirrorEye-Botnet. Das hat große DDoS-Attacken gefahren, unter anderem auch auf Krebs.com, ein bekannter Sicherheitsforscher. Hat auf seiner Spitzenzeit 2,5 Millionen Geräte vereinbart und hat die Geräte dadurch aufgemacht, es hat nach offenen Telnet-Ports gesucht und hat bekannte Nutzername-Passwort-Kombinationen probiert und hat dort oft genug funktioniert. Und damit dann die entsprechende Geräte übernommen. Es gab auch ein bisschen Kollateralschaden. Bei der Telekom hat es bei der Gelegenheit fast 1 Million Telekom-Router ausgeflankt. Die sind komplett gecrashed und waren erst nach einem Software-Update wieder belebbar. Passiert halt. Direkter Erbe von Mirai ist IoT Reaper. Verhält sich ähnlich, aber mit einem großen Unterschied. Der benutzt nicht nur Telnet-offene Zugänge, sondern der geht einen Schritt weiter, benutzt Remote-Exploits. Also wenn da irgendwo ein unsicherer Webserver läuft, den man da ausnutzen kann, um Zugang zu erreichen, hat er das genutzt. Bashlight ist ein anderes Internet of Things DDoS-Netzwerk. Spitzenleistung, 1 Million Geräte übernommen und bis zu 400 Gigabit pro Sekunde an DDoS-Bandbreite. Das muss man als Ziel erstmal fangen können. Damit macht man eigentlich die meisten Ziele platt. Es gibt nur sehr, sehr wenige potenzielle Angriffsziele, die in der Lage sind, mit so einer einflutenden Datenmenge umzugehen und nicht vom Netz zu fallen. Oder mal ein anderer Ansatz, Linux Darlos hat über eine PHP-Schnittstelle sich in die Maschine gewurmt, hat aber mal keine DDoS-Attacken gefahren, sondern hat stattdessen Bitcoin und Dogecoin und Mintcoin gemeint, was halt gerade am meisten Geld gebracht hat. Auch sehr nett. Remitin war ein anderer Kandidat für Brute-Force-Attacke per Telnet und ganz besonders nett und da als letzter der Brickerbot. Der benutzt alle möglichen, der nutzt Telnet und Remote Exploits und alle möglichen Möglichkeiten, um irgendwie ein System aufzumachen. Na komm. Um irgendwie ein System aufzumachen. Na, Display. Ah, braucht eine Weile. Und zerstört das Gerät. Da ist konkret in der Analyse hat man gesehen, der greift sich sämtliche Blockgeräte, die da vorhanden sind, sämtliche irgendwann mal von Nils Winden Blockgerätennamen für Flash-Speicher, für NAND und so weiter, und die werden alle komplett überschrieben. Was dazu führt, dass das Gerät anschließend Schrott ist. Hat ca. 2 Millionen Geräte zerstört, nach dem, was man bisher weiß. Und warum man das gemacht hat? Killing the Oxygen Supply of Mirai. Sprich, dem Mirai-Wurm den Lufthahn zudrehen. Klingt ja erstmal ganz nett, noch nur verhindern, dass der Mirai-Wurm angriffswürdige Ziele hat, aber das ist so ein bisschen diese Art Selbstjustiz, die man eigentlich nicht will. Denn was ist der nächste Schritt? Okay. Mal die Horrorshow beenden und mal konkret eigenen Projekten. Als einfaches Beispielprojekt, wir wollen eine Wetterstation bauen mit ein paar Sensoren dran und wo wir schon mal was haben, kann man auch eine Webcam dranhängen, die auf den Garten guckt. Dann sehen wir, wie unsere Kürbisse wachsen. Das soll alles im Internet erreichbar sein, denn wenn wir im Urlaub sind, wollen wir wissen, oh, wie ist denn das Wetter und ach, die Kürbisse sind schon wieder schön groß geworden. Prima. Sollte also irgendwie, ist also per Internet erreichbar, irgendwie. Was für Bedrohungsszenarien haben wir? Mal unsortierte Liste. Übernahme und Rekrutierung durch Botnetze. Da hatten wir ja schon mehrere Fälle hier gesehen. Übernahme und Deaktivierung, siehe Brickerbot. Übernahme und Verwendung als Startpunkt für Netzwerkinfiltration. Das heißt, ein Angreifer macht das Gerät auf, guckt sich um, was ist denn da noch im Netz in der Netzwerkumgebung? Oh, da ist ja ein uralter Apache, da gibt es ja eine bekannte Sicherheitslücke. Zack, nächsten hast du übernommen. Ein sehr beliebter Klassiker, Ransomware. Das heißt, Maschinen übernehmen, verschlüsseln und dann gibt es noch einen schönen Bildschirm. Diese Maschine ist übernommen. Wenn du deine Daten wieder haben möchtest, schick uns $250 in Bitcoin. Macht immer wieder die Runde. Eine ganz sehr neue Geschichte ist Crypto-Checking, wo man einfach nur die CPU für den Angreifer kostenlosen Strom dafür verwendet, Kryptowährung zu minen. Zum Beispiel Bitcoin oder Ether, was auch immer gerade am meisten Geld bringt. Und natürlich gibt es auch die Varianten, dass jemand hingeht, einfach nur die Daten abräumt. Gut, das ist bei der Wetterstation jetzt eher nicht so kritisch. Wie warm, wie kalt es ist, jetzt ist das Ding geheim. Aber es kommt halt darauf an, was auf dem Gerät für Daten liegen. Und das ist zum Beispiel auch wieder der Missbrauch als Wanze. Okay, dann schauen wir uns mal die Bedrohungsszenarien nach einer konkreten Sortierung an. Angefangen von dem Wahrscheinlichsten zum am wenigsten Wahrscheinlichsten. Das Wahrscheinlichste ist ein Angriff durch Botnetze. Es gibt Millionen von übernommenen Maschinen, die nicht nur aktiv an DDoS-Angriffen teilnehmen, sondern aktiv nach weiteren Opfern suchen, um weitere Kandidaten für ihr DDoS-Netz zu rekrutieren. Wer irgendwo eine Maschine am Netz hat und ein bisschen mal gelegentlich in die Logs schaut, wird ein enormes Rauschen feststellen von Login-Versuchen über Tel an Telnet, SSH. Wenn da noch ein Webserver dran ist, findet man seltsame URLs in den Logs, die alle irgendwie aussehen wie Exploit-Versuche und so weiter. Warten weniger wahrscheinlich Angriffe durch Script-Kiddies, dass jemand wirklich von Hand dahin geht und sucht. Durchaus möglich, aber wesentlich weniger wahrscheinlich. Schon sehr, sehr unwahrscheinlich, aber möglich, dass sich jemand gezielt dein Ding, dein Projekt raussucht, weil er Stalking, er ist der Meinung, du hast ihm die Gurken aus dem Garten geklaut und was der Geier was. Sehr unwahrscheinlich, aber kann man es nicht ausschließen. Und schließlich der letzte Ansatz. Direkter Hardwareangriff, jemand kommt wirklich mit Schrauben, mit Knipex und Schrauben dran und nimmt das ganze Ding mit. Dagegen, gut. Darum geht es nicht. Um was geht es in diesem Vortrag nicht? Ich erzähle nicht von der SE Linux, weil das für 99% der Leute eh zu komplex ist und zu viel anfällig, das aufzusetzen. Und was ich da wunderbar selber ausspannen kann, wenn man nicht so aufpasst. Tomoyo RSpec, das sind Systemsicherheitsmodule für Linux. Darum geht es auch nicht. Wir bauen hier keine Hochsicherheitsumgebung. Oder auch generell komplexe Sicherheitskonfigurationen, wo man erstmal einen Monat reinstecken muss, damit man überhaupt versteht, was man da bauen muss. Es geht auch nicht um solchen Unsinn wie Virenscanner auf Linux, die außerhalb von sehr, sehr begrenzten Spezialsituationen grober Unfug sind. Und wir wollen auch keine Intrusion Detection Systeme bauen. Wir bauen auch keine Hardware-Absicherungen, zum Beispiel wie Temporal Resistance, also Widerstand gegen Hardware-Manipulation. Grundsätzlich für den Zweck dieser Aktion gilt, wenn wir einen Angriff haben, der wirklich mit dem Schraubendreher an der Kiste dreht, dann ist es eh vorbei. Dann kann das Kastel auch mitnehmen. Es geht auch nicht darum, wie konkret wir die Software für die Wetterstation in die Webcam aufsetzen, weil das findet sich genug Tutorials dazu. Die Frage ist, wie machen wir das so, dass uns daraus kein Problem erwächst? Okay, fangen wir an. Worauf wollen wir das Ganze aufbauen? Nehmen wir mal als Beispiel die Plattform Raspberry Pi. Warum? Erstens, der ist sehr, sehr weit verbreitet. Die kriegt man überall. Er ist sehr preiswert. Irgendwie 30, 35 Dollar oder so. Kleinkram. Es gibt eine sehr gute Hard- und Software-Unterstützung für allen möglichen Kram. Das fängt an von allen möglichen Kameras, zum Beispiel PiCam. Das fängt an von Sensoren und Displays und weiß der Fuchs was. Gibt es sehr, sehr viel dafür. Das gilt analog auch entsprechend für andere Embedded Boards, wie Banana Pi oder Cubitruck. Wer unbedingt mit einem selbstdesignten Board hantieren will, bitteschön, aber das fällt dann, sämtliche Komplikationen, die da auswachsen, fällt unter Selbstschuld. Kann man machen, ist vielleicht eine sportliche Herausforderung für manchen. Okay, grundsätzliche Überlegungen. Wir wollen erstmal natürlich die Angriffsfläche minimieren. Das heißt zum Beispiel, etwas, was nicht am Netz lauscht, kann auch nicht via Netzwerk angegriffen werden. Klar, Dienste, die nicht laufen, können nicht angegriffen werden, weder übers Netz noch lokal. Und Software, die gar nicht erst installiert ist, kann auch nicht ausgenutzt werden. Wenn ich keine verwundbaren Software-Stacks auf der Maschine habe, dann sind diese Angriffspunkte schon mal gar nicht da. Wir wollen also eine minimale Basisplattform, die alles kann, was wir brauchen, aber nicht mehr. Wir wollen auch vorhandene, bekannte Einfallstore so weit wie möglich schließen. Und nach Möglichkeit haben wir auch gerne eine zeitnahe Aktualisierung der Software. Denn wenn man sich heute mit einem 10 Jahre alten Softwarestand ins Internet traut, bitte, kann man machen, aber dann ist es halt doof. Anti-Muster oder was man nicht tun sollte, was man aber dummerweise immer wieder findet. Das Administrationsinterface über Telnet. Es ist 2018. Die Secure Shell gibt es seit über 20 Jahren. Wir haben vor 20 Jahren schon gedacht, dass die ganzen unverschlüsselten Remote-Zugriffsprotokolle wie Telnet, AirShell und so weiter eigentlich tot und begraben sind und keiner mehr weiß, wo die Gräber sind. Das war die Hoffnung. Tatsache ist, dass selbst die heutzutage nach wie vor noch Geräte gebaut werden, wo das Standard-Admin-Interface über Telnet läuft. Komplett offen, ohne Verschlüsselung, jeder kann mitlesen und auch bei der Gelegenheit die Passwörter abgreifen. Warum? SSH existiert seit langer, langer Zeit. Und generell Plaintext-Admin-Interfaces. Ja, das zählt auch für HTTP und für FTP. Anekdote am Rande. Vor 15, 16 Jahren habe ich bei einer Firma gearbeitet, da hatten wir eine Telefonanlage mit einem entsprechenden Frontend. Und die Software, die wir hatten, um die zu steuern, die hat uns nur sehr wenig erlaubt. Die konnte eigentlich alles, aber dafür hat man Passwörter gebraucht. Die hatten wir nicht. Irgendwann kam der Servicetechniker vorbei, um bestimmte Funktionen einzurichten. Und ich habe mir eine leicht angepasste Netzwerkumgebung gegeben. Naja, er hat auf das System über ein Netzwerk zugegriffen. Also habe ich ihm ein Netzwerkkabel hingehalten. Das andere Ende steckte in einem 10 Megabit Hub. Von dem aus ging ein Kabel zu der Telefonanlage. Und ein drittes Kabel zu meinem Laptop. Auf dem Laptop lief ein TCP-Dump. Der Techniker kam, hat sich angemeldet an der Anlage, hat sein Ende gemacht, Laptop zugeklappt, ist gegangen. Ich habe einen TCP-Dump ausgemacht und habe angefangen zu lesen. Festgestellt, okay, deren Steuerprotokoll ist seltsames FTP-Missbrauch. Die schieben da Binärdaten hin und ziehen Binärdaten wieder runter. Das sieht seltsam aus, das will ich mir nicht wirklich angucken. Aber guck mal, da ist das Passwort. Schau mal, ob das geht. Tipp, tipp, tipp. Ah! Ja, Profi-Level unlocked. Sehr schön. Jetzt können wir die ganzen Änderungen machen, wie zum Beispiel Telefonnummern zuweisen, Anrufweiterleitung und so weiter, ganzen Kram. Können wir selber machen, müssen den Techniker nicht rufen. Aus Sicht des Kunden, uns, wunderbar, spart uns Wartezeit, spart uns Geld. Aus Sicht der Firma, das Ding gebaut hat, ist es blöd, weil es ist entgangener Umsatz. Hätte man besser machen können oder auch nicht. Auch sehr beliebt, fest eingebrannte Zugangsdaten, die nicht entfernt werden können. Das heißt, man kauft sich da, was ich, einen Router oder irgendwas. Da ist ein Default-Passwort von, was ich, Admin, das steht da auf der Kiste drauf. Und weil mir ein bisschen vorsichtig ist, ändert man das auf Admin und irgendein Passwort, das man irgendwo auf dem Notizzettel neben dem Schreibtisch klebt. Es ist relativ sicher, weil dann wahrscheinlich der Angriff kommt übers Netzwerk und wenn der Angreifer schon auf deinem Schreibtisch sitzt, dann ist es eh zu spät. Dann stellt sich raus, ja, das war das Admin-Interface, von dem du wusstest, aber es gibt noch ein zweites, was fest eingebrannte Zugangsdaten hat. Und das ist mittlerweile in einschlägigen Kreisen bekannt und mittlerweile gehört jemand anders dein Router, beziehungsweise hat er Vollzugriff. Ups. Wird leider immer noch gemacht, sollte man nicht tun. Auch sehr beliebt, uralte Software verbauen. Die hat man irgendwann mal von irgendwoher bekommen, sie so lange drauf rumgehauen, bis sie das tut, was man mochte. Und dann nicht mehr anfassen, keine Updates, man weiß nicht, ob es nicht funktioniert. Der Hersteller sagt, ach, es geht schon so. Ja. Was auch geht, das sind die Sicherheitsangriffe von vor 10 Jahren. Die gehen immer noch. Oder auch sehr, sehr beliebt, dein Gerät hat eine Admin-Frontend über HTTP, HTTPS, gibt es ein Passwort. Das Passwort wird im Browser per JavaScript validiert. Naja, alles schön gesehen. Da guckt man sich mal den Quelltext von der Login-Seite an und da steht da direkt im JavaScript-Blöckchen drin, das validiert das Passwort direkt und gibt dann einen URL-Parameter mit, logged in yes, yes oder no. Wirklich? Ja, das, man sollte es nicht glauben, aber das gibt's. Auch sehr beliebt, Datentransfer zu externen über Plaintext. Wo der Hersteller gerne auch ohne Ahnung des Nutzers diverse interessante Daten, zum Beispiel welche Softwarepakete sind installiert, welche Konfiguration ist das und was geht an Traffic drüber, in regelmäßigen Abständen per HTTP nach Hause schickt. Liest jemand mit? Och, geht da nur um Nutzerdaten. Oder auch schon gesehen, dass ein Admin-Zugang wird über IP-Bereiche autorisiert, das heißt, so das Netzwerk, wo der Hersteller drin sitzt, das kann ohne Authentisierung sich auf den Router verbinden. Okay. Auch sehr beliebt, dass Updates blind eingespielt werden. Das heißt, bevorzugt, sehr gerne wird das dann, läuft es dann so, das Gerät guckt in regelmäßigen Abständen über auf eine HTTP-URL da nach einer Datei, die sagt, gibt es ein Update, gibt es keins. Wenn ja, dann holt sich per HTTP das Update, meistens zum Beispiel direkt das Firmware-Image und schreibt das so, wie es ist, direkt rein. Was kann da wohl schief gehen? Für Leute, die sich mit solchen Geräten beschäftigen, ist das ein großes Geschenk und man kann damit sehr einfach die Firmware austauschen und muss sich nicht mit lästigen Signaturen rumschlagen. Aber, okay, wie sollte man es besser machen? Admin-Interfaces grundsätzlich per HTTPS oder SSH. SSH dann bitteschön nicht mit Passwörtern, wenn es geht, sondern mit Schlüsseln. Initiale Zugangsdaten ganz normal konfigurieren. Und wenn der Nutzer was anderes einträgt, werden die halt mit was immer der Nutzer gesagt hat, überschrieben. Damit sind keine fest eingebauten Dauerschlüssel drin. Mit der Option, wenn der Nutzer sagt, macht einen kompletten Reset von dem Gerät, dann werden halt die originalen Zugangsdaten wiederhergestellt. Aber halt nichts, was dauerhaft ohne Wissen des Nutzers Zugang gewährt. Regelmäßige zeitnahe Sicherheitsaktualisierungen, um halt neu gefundene Lücken zu schließen. Reinlaufende Updates grundsätzlich mit Signaturen verifizieren. Und wenn das Update-Paket halt beim Signaturcheck durchfällt, sich laut beschweren und es eben nicht einspielen. Bei Webinterfaces die Authentisierung bitte schön auf der Serverseite machen, sprich auf dem Gerät, dass der Webserver sagt, du darfst nicht und nicht auf dem Client. Und Datentransfers zu externen, wenn dann schon, bitte schön verschlüsseln. damit haben wir erstmal ein paar Grundideen gelegt. Wir haben die Hardware ausgewählt. Jetzt kommt, was läuft daraus? Wir suchen also die Basisdistribution. Wir reden von einem Raspberry, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es ein Raspbian, Raspbian Lite, gibt es Ubuntu-Versionen, da gibt es Media Center Distribution, da gibt es auch viele, viele direkte Images für besondere Zwecke, wo man sagt, hier, hast du, hier ist eine Hardware-Kiste, das macht irgendwelche tollen Features. Und damit du das nicht selber runterladen und konfigurieren musst, ist hier ein fertiges Raspberry-Image, das spielst du einfach ein. Die Frage ist, was braucht man wirklich? Beispielsweise bei den vorgenannten Spezialdistros, wie sieht es mit den Updates aus? Raspbian wird regelmäßig aktualisiert. Wenn jemand für seinen super Sensor hat oder was auch immer das sein mag, da einmal ein Image baut, wird er wirklich hingehen und das mit jeder Aktualisierung von Raspbian ein neues Image bauen? Unwahrscheinlich. Und hat er vielleicht auch die Updates von Raspbian aktiviert oder nicht? Die Empfehlung daher Raspbian, Raspbian hat minimale Netzwerkdienste laufen. Da läuft, wenn man es anfährt, da läuft ein Avahi, gut, das muss vielleicht nicht unbedingt sein, ein DHCPD, okay, man hätte gern ein Netzwerk, von da ist das sinnvoll, und optional ein SSHD. Das ist also schon mal recht minimal. Raspbian Lite ist das gleiche, hat aber den Vorteil, dass man sich die ganze Komplexität von GUI-Stacks spart. Da ist kein Sinn, wenn man sonst nichts installiert. Es basiert auf Debian, wird laufend aktualisiert und ist eine voll unterstützte Distribution für ein Raspberry Pi. Das heißt, es funktioniert alles. Die Basisabsicherung ist bei Raspbian Image recht gut. Die SSH ist per Default deaktiviert. Die muss man explizit einschalten. Was auch sehr praktisch ist. Eine kurze Frage. Wer hat hier einen Raspberry Pi im Einsatz? Wer hat SSH aktiviert? Wer hat den Pi-User gelöscht? Oder ihm zumindest ein anderes Passwort gegeben? Ja, doch ein paar. Okay. Das ist so bei einem einfach mal so fröhlich, happy eingebauten Raspberry Pi mit aktivierter SSH, weil man möchte remote drauf, das klassische Einfachstor, dass man den Pi-User vergisst. Das ist ein Passwort, der nun wirklich weltbekannt ist. Und der mit einem SU entfernt ist von Root. Also die Default-SSHD-Konfiguration vom Raspberry Pi von Raspbian ist ziemlich brauchbar. Das heißt, die schalten zum Beispiel für einen Root-User Passwort-Authentisierung komplett ab, das geht nur mit Keys. Also was macht man? Legt sich einen Nicht-Root-User an für Verwaltungszwecke, sodass man sich nicht unbedingt als Root anmelden muss, löscht den Pi-User, aktiviert dann SSH für Verwaltungszwecke, setzt auch vorher noch entsprechende Keys in Autodesk Key für Root ein, damit man gegebenenfalls remote per SSH als Root draufkommt, aber bitte nur mit Keys, räumt Avahi ab, es sei denn, man braucht es dringend. Für die meisten Fälle braucht man es nicht. Es ist primär nützlich für Desktop-Anwendungen, um zum Beispiel automatisch Drucker und andere Geschichten zu finden. Aber wenn das Ding per Definition ein Server, eine Kamera, Wetterstation sein soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das nicht braucht. Und das Letzte ist keine Sicherheitsmaßnahme, sondern ist einfach nur eine Nervfaktorreduzierungsmaßnahme. Man glaubt gar nicht, wie viel unnötigen Lärm man sich in den Logs spart, wenn man den SSH-Port auf die SSH auf einen anderen Port legt, statt 22. Und bitte nicht 23, das ist Telnet, den scannt auch jeder. Ernsthaft. Wenn man eine Sammlung von Passwörtern haben möchte, die so draußen bekannt sind, dann sollte man einfach nur ein kleines Programmchen auf die beiden Ports legen, was einfach nur protokolliert, was da reingeschmissen wird. Und schon hat man eine ganz lange Liste an Passwörtern, die wohl bekannt sind. Spart einem das selber suchen. Weil es gibt so viele Leute, die ganz hilfsbereit sind und die einem frei Haus liefern. Man muss sie nur einsammeln. Wie gesagt, ich habe bei meinem Router die SSH auf einen anderen Port gelegt und seitdem so viel weniger Rauschen. Vorher quasi im Sekundentakt irgendjemand, der sich mit irgendwelchen Nutzern da mit bekannten Passwörtern verbinden wollte. Klar sagt der SSHD, geh weg, geh weg, geh weg. Ich mit Passwörtern rede ich schon gar nicht, aber wenn man das Rauschen vermeiden kann, klar, warum nicht. Sicherheitsupdates. Debian benutzt Secure Up seit ca. 2005. Das heißt, Updates werden mit Signaturen verifiziert. Wenn mir jemand den Traffic abfängt und mir per Traffic Injection ein faules Paket unterschieben will, dann fällt das auf. Dann schlägt die Signaturverifizierung fehl und die Package bzw. Update sagt, nee, das Paket installiere ich nicht. Geh weg. Passt. Das heißt, wir haben also den sicheren Update-Pfad. Wir müssen regelmäßig Updates machen. Wer macht hier ernsthaft regelmäßig manuelle Updates? What? Habt ihr alle zu viel Zeit? Es gibt alle Tenant Upgrades, das gibt schon lange. Und erfahrungsmäßig sind die bei Debian auch relativ sicher. Im Sinne von, nach dem Update fliegt mir die Kiste nicht um die Ohren. Sprich, Upgrade Install alle Tenant Upgrades, dann setzt man noch, okay, ich möchte E-Mail kriegen, schickst mir dorthin. Und ich möchte auch E-Mail kriegen, wenn es nicht explodiert ist. Und dann kann man das Thema Updates im Wesentlichen vergessen, weil das passiert einfach. Zur verwendeten Software. Was möchten wir vermeiden? Die allseits beliebte Cowboy-Installation mit einer Rootshell Curl Pipe Bash zu machen. Was kann schon schief gehen? Man hatte sich das vorher angeguckt im Browser. Ich weiß nicht, ob wer es gesehen hatte. Hat sich immer den Spaß gemacht, eine Client-Detection zu bauen für so einen Download für eine Curl Bash-Installation. Wenn der Client ein Mozilla oder so, also sprich ein Browser, dann hast du was Harmloses gekriegt. Wenn der Client ein WGET war, dann hast du was bekommen, was nach diesem Installationsmechanismus dem Herrn von der Download-Seite einen Root-Zugang auf deiner Maschine gegeben hat. Sollte man sich vielleicht verkneifen. Auch sehr beliebt, fertige Docker-Images. Oder hier ist schon fertig, musst du gar nicht denken, einfach Docker drauf, fertig. Ja, weiß nicht, was da drin ist oder ob das jedes aktualisiert wird. Da war eine Frage.
Eine Ergänzung.
Ah, okay.
Das ging sogar so weit, dass sie erkennen konnten, ob das Curl direkt in einem Pipe in der Mesh steht.
Ja. Also hier kam gerade noch die Ergänzung, man hat auch direkt feststellen können, ob das beim Curl der Output direkt in der Bash geht und nur dann wirklich das besondere Payload geliefert. Halt, falls jemand vorsichtig ist, einfach nur einen Curl so macht, auf die Konsole piped, nee, den zeigt man mal nicht, was ihm kommt. Das macht man erst, wenn das direkt in den Shell geht. Okay. Wie gesagt, fertige Docker-Images, Pakete aus obskuren Repositories, da liegt mal was, ich habe das schon fertig gebaut. Nimm einfach das. Wer hat das gebaut? Und mit welcher Konfiguration, welchen Optionen, gibt es überhaupt Aktualisierungen? Weiß man nicht. Oder auch sehr beliebt, klon doch einfach mein Git-Repository. Fertig. Erstens, direkt live vom Head. Ja, ich lebe auch gern gefährlich, wenn es Spaß macht. Zweitens, dann muss man auch mal aktualisieren oder auch nicht. Also grundsätzliche Empfehlung, wenn irgend möglich, sollte die Software, die man verwendet, bereits im Rahmen der Distro mit dabei sein, weil damit hat man zumindest die Chance, dass eine Paketpflege stattfindet und Sicherheitsupdates auch entsprechend eingespielt sind, beziehungsweise überhaupt erstmal vorhanden sind. Das Ganze sollte natürlich einigermaßen sicher konfiguriert sein. Das heißt, nur die Dienste auf externen Interfaces erreichbar haben, die wir auch wirklich erreichbar haben wollen. Klassischerweise würde das zum Beispiel ein Webserver sein oder der Streaming-Server von der Webcam. Meistens werden wir aber noch andere Dienste dahinter haben. Zum Beispiel haben wir eine kleine Datenbank, damit wir historische Graphen malen können oder noch ein paar andere Dienste. Und die meisten Dienste in der Default-Konfiguration lauschen halt auf allen Interfaces und sind von allen erreichbar. Und wie man gesehen hat, kann das böse hinten losgehen. Hat jemand die Memcache-Geschichte mitverfolgt? Memcache.de ist so ein Caching-Server, den man von den Datenbanken so schraubt, um halt den Zugriff zu beschleunigen. In der Default-Konfiguration bindet er sich in alle Interfaces. Ist damit aus dem Internet erreichbar. Das kommt noch besser. Das Ding reagiert auch auf UDP. Und bestimmte Kommandos geben großen Output. Das heißt, man könnte damit eine wunderbare Amplification-Attack bauen. Wäre in dem Fall zu vermeiden gewesen, indem man den Memcache einfach auf den Localhost bindet, weil man die sowieso nur intern braucht. Deswegen nicht an externe Interfaces binden, sondern explizit an den Localhost binden. Und wenn die Software das aus irgendwelchen Gründen nicht kann oder sich dumm anstellt, dann halt mit lokalen Paketfilterregeln erzwingen, dass wirklich nur Localhost mit diesem internen Dienst reden kann. Den Netzwerkverkehr nach Möglichkeit verschlüsseln, zum Beispiel das Login-Interface und solche Sachen, und keine Dienste betreiben, die nicht zwingend notwendig sind. Okay, wir haben unser eigenes Projekt gebaut, wir haben es nach bestem Können abgesichert, damit es keine Probleme gibt. Die ganzen Löcher zugestopft hatte, aber das deckt einen kleinen Teil des Problems ab. Das viel größere Problem sind existierende Geräte. Wir haben irgend so ein IoT-Ding nächstes Mal gekauft. Sei es eine Sonos Audio-Technik, sei es eine Alexa, sei es irgendeine tolle fertige Kamera oder was auch immer. Wir haben also keinerlei Kontrolle über Design und Implementierung. Wir haben keine Ahnung, was sie da gebaut haben und wie das innen drin aussieht. Und ehrlich gesagt, bei den meisten dieser Dinge will man das auch nicht wissen. Es könnte zu Übelkeit führen. Okay, man muss also da standardmäßig davon ausgehen, das Ding ist unsicher und muss irgendwie vor sich selber geschützt werden. Natürlich haben wir eine umfassende Systemdokumentation. Träumt weiter. Natürlich nicht. Wenn wir Glück haben, sagt die Dokumentation, ja, muss per Port 80 von außen erreichbar sein. Meistens würde es nur sagen, braucht Internetzugang ohne Einschränkung. Ist ja ganz toll. Es soll aber trotzdem eingesetzt werden, weil die Ehefrau sagt, ja, die ist aber schön blau und das, was du gebaut hast, sieht hässlich aus. Okay, wenn du es sagst. Was tun? Ehefrau verärgern geht nicht. Okay, dann klären wir erstmal, was die Anforderungen und Bedürfnisse sind. Erstens, wie kommuniziert das Gerät? Ethernet, WLAN, Bluetooth? Muss es überhaupt erst im Internet erreichbar sein? Wie sieht die Kommunikation nach außen aus? Nach Push-Pull, also wird es von außen angesprochen oder spricht es direkt nach außen und greift sich Daten von außen? Welche Protokolle müssen erreichbar sein? Muss es HTTP oder HTTPS sein oder muss es gar Telnet sein? Hatten wir das Problem nicht vorher schon? Und welche Protokolle müssen nach außen erreichbar sein? Sprich, welche Dienste muss es extern ansprechen können? Ja, vielleicht HTTP, muss es wirklich DNS nach außen sprechen können mit externen Servern oder kann man das nicht intern, weil man möchte ja nicht Teil von einem Angriffsnetz werden? Schauen wir. Also, konkrete Analyse. Wie gesagt, im Idealfall ist alles dokumentiert. Ja, Wunschtraum, klar. Realität, wir müssen uns also selber angucken. Das heißt, man macht das Ding an, macht einen Portscan mit Nmap, damit man erstmal sieht, was leuchtet auf dem Ding alles. Und meistens leuchtet da wesentlich mehr, als einem gefällt. Traffic-Analyse, sprich TCP-Dump zum Dumpen und Wireshark zum Lesen. Was macht das Ding überhaupt? Macht das einfach nur, alle zwei Tage über HTTPS einen Update-Check für neue Softwarepakete oder schiebt das regelmäßig irgendwelche Snapshots von internen Daten raus über HTTP? Auch mal Nutzerberichte im Internet lesen, weil man ist wahrscheinlich nicht der Einzige oder auch nicht der Erste, der das Gerät hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Welche Ports brauchen wir offen? Welcher Traffic geht rein, welcher geht raus? Okay, nee, gehen wir davon aus, das Gerät benötigt WLAN, wie die meisten. Fernseher, Waschmaschine, Heizung, mittlerweile möchte es alles WLAN haben. Okay. Gerät muss wahrscheinlich aus dem Internet erreichbar sein. Es gibt mittlerweile schon Gasheizungen, von denen der Hersteller knallt an sagt, das Ding funktioniert nur, wenn es aus dem Internet erreichbar ist. Eine Heizung? Was braucht die Internet? Will die nebenbei Videos gucken? Ja, genau. Denn zum Beispiel übliche Gründe, Fernsteuerung aus der Cloud. Zum Beispiel die Kamera, die man so schön aus dem Urlaub beobachten kann. Ja, das funktioniert dadurch, dass man sich nicht mit der Kamera verbindet, sondern mit dem Cloud-Service. Der Cloud-Service meldet sich mit der Kamera und schiebt dann die Daten über drei Ecken zu einem. Okay, oder Push-Updates, wo regelmäßig Updates von der Cloud reingeschoben werden. Das Gerät muss aktiv mit dem Internet reden können, weil es holt sich zum Beispiel Soft-Updates oder holt sich verschiedene Datendienste, zum Beispiel Feeds, holt er sich der Fernseher holt sich eine aktuelle Senderliste und eine aktuelle Programmliste aus dem Internet und so weiter. Okay, wie kriegen wir diesen Kram halbwegs gesichert zum Laufen, ohne dass das hier uns alles um die Ohren fliegt? Erstens, allererster Schritt, das Ding bitte nicht direkt nackt, wie es ist, ans Internet hängen. Weil dann haben wir nämlich die Situation, das Ding ist komplett offen und so circa 3,5 Sekunden, nachdem es eingeschaltet worden ist, kommt der erste Bot vorbei und guckt mal, oh, da ist ja ein Telnet-Port, ist ja süß. Mal schauen, welches von meinen Passwortkombinationen passt. Muss nicht sein. Idealerweise packen wir die Dinger in eine eigene Netzwerkumgebung. Das heißt, separates WLAN, wo nur diese Dinger drin hängen, mit einer Firewall zwischen diesem Internet und dem Rest des Heimnetzes. Und zwar so, dass die Geräte nur limitiert reden können. Die Firewall erlaubt dann halt nur den notwendigsten Traffic, halt eingehend auf das HTTP und SSH, weil man mich da drauf gucken, vielleicht auch was machen, und ausgehend nur HTTP oder was halt wirklich dringend notwendig ist für die Funktion. Sämtlicher andere Traffic wird blockiert mit entsprechenden Protokolleinträgen, damit man auch sieht, was passiert. Dazu liefert die Firewall angepasste Dienste, DHCP-Service, weil das Gerät muss ja irgendwie seine Netzwerkkonfiguration kriegen. Und wo man dem schon mal DHCP gibt, kann man ihm auch gleich sagen, du benutzt bitte nicht irgendwelche externen Nameserver und redest direkt mit Nameserver, sondern benutzt den Nameserver, der auf der Firewall liegt. Dann kann ich sicherstellen, dass du nicht einfach wild Pakete rausschmeißt und versuchst, hier irgendwelche DNS-Attacken zu spielen. Schützt das Heimnetz und verhindert auch diese DNS-Amplification-Attacks. Weil da reden wir nur mit dem DNS-Server lokal. Dazu einen HTTP-Proxy oder Transproxy, wo man dann auch entsprechende Begrenzungen einstellen kann. Ja, du darfst mit der Herstellerseite reden, aber alles andere? Nee, wieso willst du von hexer.com/crack/download? Nee, nope. Das wollen wir nicht. Es fordert ein bisschen Aufwand, aber auf die Art kriegt man zumindest die größten Probleme abgefangen. Fragen?
Ja. Eine Anmerkung, weil du vorher das so kritisiert hast, diese eine Software, die Mirai die Luft versucht abzudrehen. Dazu eine Anmerkung, das ist natürlich nicht akzeptabel, natürlich aber nicht. Wir haben das Problem eines Marktversagens in dem Bereich, weil weder der Käufer von diesen Mirai-enabled Devices schert sich einen Dreck drum, noch der Verkäufer. Das heißt, wir haben weder den Verkäufer, ist es wurscht, das ist irgendein Chinese, der nach 2 Wochen die Firma wieder dicht macht und die nächste aufmacht, und der Käufer ist irgendjemand, der gar nicht weiß, dass das Ding das ist der Punkt. Für
weiß Angriffe es nicht so, der Käufer scherzt es. Der Käufer weiß es schlicht nicht. Der durchschnittliche Anwender, und das kann man auch nicht erwarten, dass der durchschnittliche Anwender eine Ahnung hat, was ist ein Botnet. Der hat das vielleicht irgendwann mal in der Zeit vorbeifliegen sehen und keine Ahnung, irgendwas. Wie ich schon gesagt habe, da haben wir ein Marktversagen, und ich rechne damit, je schlimmer diese Botnetze werden, dass irgendwann dann gesetzliche Regulation kommt. Weil das ist eigentlich die einzige Konsequenz, dass dann Hersteller wirklich haftbar gemacht werden. Hilft natürlich auch nur, wenn der Hersteller Interesse hat, die Firma länger als 2 Wochen zu betreiben. Bei irgendwelchen Fly-by-Night-Outfits, die schmeißen ein Produkt auf den Markt und sind, wenn alles verkauft ist, dann wieder weg. Aber ja.
Stichwort Unattended Upgrades. Gehen wir mal davon aus, dass jedes Debian-Paket seine Services neu startet, wenn nötig. Wie gehst du denn mit Warren Reboot Required um?
Deswegen die E-Mail. Also die Frage mit Reboot Required, dass ich habe ja Unattended Upgrades auf verschiedenen Dienstmaschinen laufen. Und in der E-Mail, die dann kommt, steht direkt drin, Reboot Required. Und da muss man in dem Punkt dann manuell agieren. Es gibt natürlich auch bei anderen Upgrades die Option, das einfach anzuschalten und sagen, okay, reboot einfach, wenn dir danach ist. Ist eine Entscheidungsfrage. Kann man sagen, okay, mach das, es wird schon irgendwie gut gehen, oder ich will da lieber dabei sein, falls sich was aufhängt. Sollte eigentlich, weil Debian ist erfahrungsmäßig relativ stabil in der Richtung, aber muss man nach eigener Entscheidung sehen.
Also, hast du irgendwelche Tipps für so ESP-Development? Weil ich meine, da sind ja jetzt auch mittlerweile eine ganze Menge Libraries bei den großen Projekten bei. Da ist Curl bei, da ist ein Dropbear bei, da ist ein OpenSSL teilweise mit drin. Und ich meine, da hat man nicht die Möglichkeit, über einen Paketmanager Updates zu installieren. Ja. Oder manchmal hat man gar keinen Zugriff mehr auf die Firmware, weil die Bootloader gesperrt sind oder sowas. Was sind da die Best Practices? Also ich meine, natürlich, man kann das versuchen zu firewallen und so, aber...
Also gerade bei das ESP ist halt, was ich meine, ist so das untere große Ende, viele, viele kleine Geräte. Aber gerade da hat man natürlich das Problem, dass die Firma, wie schon gesagt, fest teilweise die einzige Update-Möglichkeit ist, man flasht das komplette Image bei diesen Geräten. Und da sehe ich eigentlich eine Möglichkeit, die Dinger irgendwie einzusperren. Wirklich. Da gibt es keine Reparatur, da gibt es nur Mitigation. Also den Impact abfangen, dass man sagt, okay, ich mache es in möglichen Angriffen möglichst schwer, da ranzukommen.
Noch eine Anmerkung zu der Frage von eben mit dem Reboot. Ich habe das bei einigen Geräten so, dass ich das Dateisystem weitgehend auf Read-Only geschaltet habe und dann eben nur für die Aktualisierung wird das auf Read-Write geschaltet. Und wenn man dann halt wieder auf Read-Only zurückschalten will, klappt das unter Umständen nicht, weil eben einige Programme, die noch laufen, eben sozusagen überschrieben wurden. Und dann kann man relativ gut eben rausfinden, welche Programme das jetzt gerade blockieren, das Read-Only wieder zu aktivieren. Dann weiß man, welche Dienste man neu starten muss, und kann das dann ein bisschen Python Magic automatisieren.
Ja. Und gerade, wo du das gerade angesprochen hast mit Read-Only, Read-Only hat natürlich auch den Vorteil, dass gerade bei Flash-basierten Systemen dadurch die Lebensdauer erhöht wird, weil wesentlich weniger geschrieben wird. Klar.
Auf jeden Fall, ja.
Ich hätte noch eine Anmerkung zu den ESP-Entwicklungen. Also ich würde ein ESP vielleicht einfach nicht direkt ins Internet hängen, sondern meistens einfach einen Raspberry Pi ansprechen lassen und den dann ins Internet hängen.
Zum Beispiel, das war ja letztendlich mein Vorschlag, dass man die wirklich in eine separate Zone hängt. Und wie du schon gesagt hast, ein Raspberry Pi ist da vollkommen ausreichend, ist eine billige Lösung. Und es ist nicht so, als ob so ein ESP jetzt mal 100 Megabit an Traffic schieben würde. Das kann ein Raspberry Pi locker machen, da die Absicherung zu machen.
So, gibt es noch weitere Fragen? Jo. Nein, bitte nicht, nee, weil bitte das Mikrofon. Geht über den Stream, damit die Zuhörer.
Warum spielt bei diesen Überlegungen kein VPN eine Rolle bei dir?
VPN ist eigentlich, wird meiner Meinung nach erst dann irrelevant, wenn man wirklich komplett beide Enden kontrolliert. Das Gute ist, wäre jetzt bei dem Heimprojekt meiner Kamera relevant. Ich habe es deswegen nicht angesprochen, weil es erstens ist ein Thema für sich, wo man an sich schon einiges erzählen muss. Aber natürlich kann man das, wenn man, wie gesagt, beide Enden komplett kontrolliert, weil es ein eigenes Projekt ist, wo auch sonst niemand dran soll, dann kann man natürlich den Verkehr schon mit einem VPN absichern. Ja, das ist natürlich ein guter Ansatz, klar.
Ja, dann nochmal herzlichen Dank für den Vortrag, für die rege Beteiligung an der Diskussion.